Okay, zum dritten Vortrag im Bereich Netzwerk hier im V3. Darf ich nochmal den Thomas begrüßen, der wird uns etwas erzählen über Alpine Linux auf Linux-Router und deine Bühne.
Danke. Herzlich willkommen, vor allen Dingen die, die in der letzten Stunde jetzt nicht dabei waren, zu meinem Vortrag über Alpine oder über Linux-Router mit Alpine Linux. Muss ich das selber erstmal lesen. Genau. Das ist, im vorherigen Vortrag war es jetzt sehr, sehr netzwerklastig, sehr theoretisch an manchen Teilen. Was ich euch präsentieren will, quasi so ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen eines kleineren oder größeren, je nachdem wie man das so sieht, östsächsischen Internet-Service-Provider. Und was wir da so mit Open-Source-basierten Routern quasi tun. Nochmal kurz, die mich jetzt noch nicht gehört haben, wer bin ich, wo komme ich her? Komme also aus Dresden, arbeite dort bei der IBH als Leiter NOC und bin dort verantwortlich für die RZ- und ISP-Infrastruktur und habe also eine gewisse Erfahrung im Linux-Umfeld und das eine oder andere Softwareprojekt, was ich so mit zu verantworten habe, auch schon mal hier auf den Linux-Tagen vorgestellt habe. Und die IBH selber ist hat eigentlich verschiedene Schwerpunkte. Ich selber bin also im Rechenzentrum und im Internetgeschäft beheimatet, hat noch einen Systemhausanteil dran, hat physische Infrastruktur, also so von bis zu Kabelziehen runter. Wir bauen RZs, planen RZs, Consulting-Leistungen, also alles so, was irgendwie mit IT zu tun hat. Quasi von Strom im Rechenzentrum bis zu, da läuft eine Cloud-Lösung drauf. Bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, um uns alle noch mal ein bisschen abzuholen und auch ein bisschen Theorie zu vermitteln, fangen wir mal an, was war denn eigentlich ein Router? Und Router selber arbeitet also auf dem OSI-Schichtenmodell, also nach dem OSI-Referenzmodell auf der Schicht 3 und der vermittelt IP, der vermittelt Pakete. Und wenn es ein IP-Router ist, sind es halt IP-Pakete. Und ein Router ist also ganz einfach, das ist so ein Kreis. Und da schreibt man Router drunter und dann ist das sehr vereinfacht dargestellt, ein Router. Wobei das noch nicht ganz richtig ist, weil ein Router wird es erst, wenn er mindestens ein Interface und irgendwie auf dem Interface auch eine Adresse hat. Dann ist es ein Router. Und damit es irgendwie halbwegs ein bisschen Sinn macht, baut man normalerweise in einen Router mehr als ein Interface rein, also zwei, das kennt ihr vielleicht von zu Hause für euren Internet-Router, wobei das eigentlich eher ein Firewall ist und weniger ein Router, was wir so drunter verstehen als Provider-Sicht. Und dann hat man vielleicht sogar noch mehr Interfaces, vielleicht auch ein Interface, wo man eine Loopback-Adresse drauf tut, um so einen Router zu identifizieren. Ist immer das, was man ganz oft nämlich falsch sagt, Rechner und Router und überhaupt nichts hat IP-Adressen. Also das gleich mit einer IP-Adresse ist eine Hausnummer, ist total falsch, weil eine IP-Adresse ist eigentlich eine Tür an einem Haus. Also die Hausnummer von dem Gebäude, wo wir uns hier befinden, das ist, kann man nicht verstehen wie als eine IP-Adresse, sondern das ist, ja, was ist das eigentlich? Das ist vielleicht der Name von dem Gebäude, aber passt doch nicht so richtig. Die IP-Adressen sind eigentlich die Eingänge in dieses Gebäude. Und das, was hier drin ist, das ist Routing. Ihr geht im Haupteingang rein und geht im anderen wieder raus. Das ist Routing oder vielleicht Switching. Und um zu wissen, wo ihr wieder rausgeht, braucht man Wegbeschreibung. Das sind Routen. Router arbeiten mit Routen. Offensichtlich. Und die sind entweder lokal konfiguriert, weil irgendjemand dran geschrieben hat. Da geht es dahin. Jemand, der das wusste, und die drei Routen, die kann man halt in die Konfiguration reinschreiben. Oder sie sind irgendwie dynamisch gelernt, weil die Router sich unterhalten und austauschen, hey, wen kennst denn du? Ah, ich kenne den, ah, ich kenne den. Und schon haben wir dynamische Routen, die zwischen denen hin und her spielen. Und die Weiterleitung, wie die Pakete durch die Router gehen, die passieren anhand des aktuell besten Weges, was auch immer das so genau ist. Das ist nicht unbedingt das, was man als Mensch erwartet, sondern das, was halt das Routing-Protokoll vorgibt, nach welchen Metriken bzw. Kosten entschieden wird, was denn nun die beste Route ist. Ich Ich muss noch ein bisschen tiefer in die Theorie reingehen, weil wir das dann an der Stelle, die Leute, die schon vorhin den Vortrag von mir werden, ich werde jetzt immer mal wieder so ein bisschen tiefer reingehen, da müsst ihr mal kurz durchhalten. Und dann kommt auch wieder der nicht so schwer netzwerklastige Teil. Ich will euch aber trotzdem die Gelegenheit mal geben, mal zu sehen, wie eigentlich so ein Router intern aufgebaut ist. Auf der ganz untersten Ebene, dort wo die Pakete reinkommen, die also von eurem Rechner per WLAN irgendwie bis zu einem Router kommen, das was also das Default Gateway ist, die kommt da also an, das ist total langweilig als so ein IP-Paket, ne? Heute ist ja alles geswitcht, da gibt es keine Kollisionen mehr, die gehen nicht verloren, die kommen nacheinander irgendwie alle an. Dann kommt die in so einen Router rein und in dem Router selber gibt es so eine sogenannte FIP, das ist die Forward Information Base, das ist quasi dieses Nachschlageverzeichnis, wo ganz schnell nachgeguckt werden kann, wo muss denn das Paket eigentlich hin. Und mit dem Router, der bloß diese zwei Interface hat, da gibt es halt ein zweites Interface und da gehen die Pakete wieder raus, alle schön nacheinander. Damit das überhaupt funktionieren kann, und das ist ja eigentlich der sogenannte Data Plane, das ist dort, wo die Daten hin und her flutschen, das muss richtig schnell gehen. Also wenn das nicht, wenn das irgendwie gebremst ist oder sowas, wäre das schlecht, weil dann wären eure Ping-Zeiten schlecht, euer Download wäre langsam, das will man nicht. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Diese Information, die da unten drin steckt, die ist komprimiert, die kommt aus der sogenannten Routing Information Base. Das ist dort, wo wir die ganzen Routen, die, wenn wir jetzt an einen Router denken, der bei einem Provider steht, der die aus verschiedenen Protokollen gelernt hat. Zum Beispiel statische Routen, die irgendein Admin konfiguriert hat, oder über Routing-Protokolle, die wir hier auf der rechten Seite sehen, aus dem OSPF und dem BGP. Das ist die sogenannte Control Plane, das ist quasi das Gehirn. Da unten ist das vegetative Nervensystem, das es unten zappelt und durchgeht. Und oben ist das, wo richtig nachgedacht wird, wo wir ganz, ganz viele Routen vielleicht drin haben und wo Entscheidungen getroffen wird, was ist denn davon jetzt wirklich wichtig und geht nach unten, damit unten die Physik möglichst schnell die Pakete durchschubsen kann. Und meistens baut man dann noch irgendwelche Policies ein, was man so mit den Routen macht, wie man die vielleicht gegenseitig bewertet, welche man durchlässt, welche man nicht. Und diese Sachen kommen dann aus der eigentlichen Management-Plane, wo der Admin am Ende arbeitet, der da also drauf geht und per Kommandozeile, per Konfiguration irgendwie eine Policy festlegt. Und wenn wir jetzt so etwas bauen wollen, oder wenn man so an dem Punkt ist, wo man sagt, ich brauche jetzt irgendwie Router, ich habe da so ein großes, komplexes Netz, bin Provider, was macht man denn, was brauchen wir denn da eigentlich so? Wir brauchen erstmal irgendwie Physik. Das muss also irgendwie in Netzwerkschränke reinpassen. Und als konsolenaffine Menschen brauchen wir meistens eine selbe Konsole. Wir wollen irgendwas, was irgendwie richtig stabil ist. Also nicht irgendwie so wie ein normaler Rechner, der, wenn er mal einen Strom verliert und wieder bootet, dann erstmal Filesystem-Check macht. Du hast 965 Tage dein Filesystem nicht gecheckt. Bitte warte mal eine Stunde, bis der Router wieder da ist. Und wir wollen solche Mechanismen haben, die wir so von klassischen Netzwerkinfrastrukturen kennen, dass es also eine laufende Config gibt und vielleicht auch eine gespeicherte Config. Das sind so Themen. Und wir müssen natürlich diese dynamischen Routenprotokolle, die ich gerade erwähnt habe, die müssen wir natürlich auch irgendwie unterstützen. Komplexe Netzwerkinfrastrukturen brauchen wir heute ganz, ganz oft auch. Mal ein Beispiel für die Netzwerker unter euch. Und komplexe Routing-Policies und eine komplette Tabelle aus dem öffentlichen Internet. Das heißt also, wer in dem Vortrag vorher schon mal war, hatte ich die Zahlen schon mal genannt, also so eine knappe Million IPv4-Routen muss die Kiste schon abkönnen. Und das soll natürlich auch noch wachsen können die nächsten Jahre. Und IPv6 wird auch mehr. Und ich würde jetzt natürlich nicht hier stehen, wenn wir natürlich nicht über einen gewissen offenen Ansatz reden. Wir wollen natürlich auch ein System haben, was irgendwie sich nachhaltig betreiben lässt. Also wir wollten möglichst verstehen, wie funktioniert das System. Wir wollen es auch debuggen können in die Tiefe. Wir wollen die Hardware auch möglichst lange nutzen. Also so lange, bis sie kaputt geht oder bis vielleicht die Anforderungen nicht mehr ausreichen. Aber nicht irgendwie die Hardware ersetzen müssen, nur weil irgendjemand sagt, ich habe jetzt eine neue Geräteklasse gebaut, die alte, wird es zwar auch noch gehen, aber da gibt es halt jetzt keine Software mehr dafür. Und Wenn man also dann sagt, okay, das ist so das mein Wunschzettel und ich nehme jetzt nicht irgendwie einen klassischen Hardwarehersteller von Routern, dann gibt es so eine, ja, so ein Standardrezept, das man ganz oft findet, was ich euch kurz präsentieren will. Und ihr ahnt schon, das ist die Lösung, wie wir es nicht gemacht haben. Das Anti-Pattern. Immer gut, wenn man einen Vortrag erstmal mit dem anfängt, was man nicht tut. Wenn man jetzt einen Router also baut, könnte man auf die Idee kommen, man nimmt irgendwie so einen ganz normalen Rack-Server von irgendeinem Serverhersteller, gibt es ja genug, knallt da irgendwie ein Standard-Betriebssystem drauf. Habt ihr gesehen, ich bin ja, mache ganz, ganz lange Debian, schmeiß mal ein Debian drauf. Und wenn irgendjemand was mit Routing-Daemon und Linux sagt, dann denken viele Leute meistens an Quacka oder heute meistens an FRR. Und das ist also genau das, wie wir es nicht getan haben. Es gibt im Betriebssystem, gibt es dann noch so ein, zum Beispiel auch noch so eine Lösung, nennt sich Wios. Das ist so quasi eine Bündelung von Routing-Daemon und Betriebssystemen im einen, um quasi so eine Routing-Plattform bereitzustellen. Und geht es erstmal los bei der Hardware. Mit einem Standard-Server wird es echt schwierig, hohe Portdichten zu erreichen. Also auf einer Höheneinheit mal so 32 mal SFP plus oder mehr zu kriegen, ist eher schwierig, weil die Standardbauform sind so, kriegt man meistens nicht mehr als 4 mal SFP plus oder SFP 28 oder sowas auf eine Karte. Im Feld haben wir meistens keine Serverschränke, also wenn ihr als Provider irgendwo in Ostsachsen unterwegs seid, da habt ihr so kleine Kabuffs, da kann man was reinschrauben, aber meistens keine kompletten Server mit einer tiefen Bautiefe. Und außerdem hat so ein klassischer Rack-Server hat viel zu viele Funktionen, da kann man Platten einbauen, ich weiß gar nicht wozu, wir wollen ja Pakete routen, also wir brauchen Netzwerkinterface, wir brauchen irgendwas zum Booten, aber wir brauchen keinen RAID-Controller und einen Haufen SSDs oder sowas. VGA-Konsole, wozu? Ich schleppe ja keinen Monitor mit in die ostsächsische Pampa, nur weil ich irgendwo einen Router debuggen will. Ich brauche ja eine serielle Konsole, hatte ich vorhin gesagt. Ne? Also das passte irgendwie nicht. Klassische Betriebssysteme, die sind, also beim Debian oder sag mal so, alles was mit Systemd läuft, ist eigentlich nicht mehr tauglich dafür, mit dem Read-Only-Betriebssystem zu laufen. Da läuft sowieso viel zu viel drauf, was wir gar nicht brauchen für einen Router. Ist ja nicht mein Laptop, wo das vielleicht okay ist. Die Paketverwaltung ist nicht deklarativ. Das zeige ich dann gleich mal, was ich damit meine. Und auf der Wios-Seite, das klang mal ganz interessant, aber wenn man dann weiß, okay, das basiert irgendwie auf einem verbogenen Debian 8 und also die meinen in ihrer FAQ, dass es gar nicht schlimm ist, aber nein. Und es schränkt einen natürlich auch wieder ein, weil wir haben wieder nur einen Abstraktionslayer, der uns quasi nur einen Teil der Funktionen vom Linux präsentiert. Also war das auch nicht eine Option für uns. Und dann könnte man noch auf die Idee kommen, noch was zu sagen zu den Routing-Daemons, die es da so gibt. Also Quacka und FRR haben eigene oder haben gemeinsame historische Stammen irgendwie von, also FRR stammt glaube ich von Quacka ab, beziehungsweise von dem Vorgänger noch davor. Und es bietet so eine Cisco-like Bedienung. Das finden die Älteren meistens ganz cool. Ich nicht. Ich weiß, jetzt werde ich wieder gesteinigt. Weil es nämlich die ganzen Probleme, dieser Cisco-like Bedienungsansatz, der ist halt für DevOps-Ansätze eher schwierig. Es gibt zum Beispiel im Quacka klassisch gibt es auch keine Möglichkeit, eine Config zu reloaden. Im FRR gibt es etwas, das ist ein Python-Skript, das parst die laufende Config, macht einen Vergleich mit der Config, die auf der Platte liegt, die ihr laden wollt, und versucht dann herauszukriegen, welche Befehle abgesetzt werden müssen, um diesen Zielzustand zu erreichen. Da merkt man halt, dass das Design der Software einfach nicht passt. Also da wird versucht, sowas zu implementieren. Damit kann man das theoretisch auch mit Ansible irgendwie automatisieren, aber es ist ein Skript, was versucht, und das ist halt für, wir machen produktiv was damit, ist versuchen eher nicht so gut. Und dann gibt es da auch so ein bisschen so ein Glitch im Kopf, weil es kann IP-Adressen konfigurieren, diese Routing-Daemons, aber sie können die eigentlichen Links nicht konfigurieren. Also muss ich dann doch wieder irgendwas in meiner Ebene unten drunter, muss ich jetzt die Interface konfigurieren, aber nicht die IP-Adressen. Aber ich kann es auch in beiden machen. Also das ist ein bisschen schwierig. So richtig gut fühlt sich das nicht an. Und deswegen bauen wir unsere Linux-Router mit Alpine Linux. Und fangen wir mal kurz mit der Hardware an. Wir nutzen dafür, also es gibt auch andere Hersteller, die bauen solche Appliances, also es sind eigentlich keine Appliances, weil wir installieren ja ein beliebiges Betriebssystem drauf. Und da gibt es dann auch Netzwerkkarten in so Bauformen, sodass man also auf einer Höheneinheit ohne Probleme 32 mal 10G oder ja, andere Bandbreiten draufkriegt. Das ist kein Switch, das ist ein Router. Ne? Also wir brauchen jetzt nicht in unserem, wo wir so unterwegs sind, wir brauchen jetzt nicht 32 mal 100 Gigabit. Das ist dann nie so das Thema. Aber für einen Uplink zum Beispiel mal 25 oder 100 G zu haben, das ist dann durchaus schon ein Thema. Und die kriegt man also auf eine Höheneinheit aktuell schon sehr gut rein. Das ist also auch eine Sache, die sich kontinuierlich weiterentwickelt, wie Netzwerkkarten verfügbar sind, wie sich der PCI-Express-Standard weiterentwickelt, dass man auch entsprechend die Bandbreiten irgendwie über seine CPU drüber kriegt. Alpine Linux, das ist quasi die Grundlage, die wir verwenden als Betriebssystem. Selber sagen Sie, okay, das sind so die, Sie haben die kürzesten Bootzeiten aller Betriebssysteme. Ob das jetzt wirklich für alle gilt, weiß ich nicht. Aber es bootet auf jeden Fall flott. Es hat eine Besonderheit, das wird keine glibc verwendet, sondern es wird die muscle-libc verwendet. Das merkt man als Anwender gar nicht. Das ist quasi, der libc selber ist eher wie eine Art Standard. Und dann gibt es halt Implementierung und 99,9% verwenden halt die glibc und dann gibt es das gallische Dorf, das verwendet halt muscle. Es gibt noch ein paar andere so kleine Distributionen, die das auch machen. Man hat dann, wenn man Pakete paketiert, die also in irgendeiner C-nahen Programmiersprache sind, dann merkt man das manchmal, dass da vielleicht ein paar Unstimmigkeiten sind, sich ein Programm nicht gleich übersetzen lässt. Aber ich sag mal, für den Endanwender ist das an sich erstmal kein Problem. Es verwendet ein Busybox als Core-Utils. Das heißt also, wenn ihr so ein Alpine bootet, habt ihr standardmäßig eigentlich nur eine Busybox-Umgebung, die diese ganzen rudimentären Linux-Befehle, die man so kennt, aus dem Busybox bereitstellt. Das erschrecken dann manche. Aber man kann dann ohne Probleme sagen, okay, ich will jetzt halt ein richtiges IP-Route 2 zum Beispiel installieren, weil dieser IP-Befehl vom Busybox, der ist zwar nett, aber der kann ja nichts. Kann ja auch if-config nehmen. Und so dass das sich also im normalen Alltag eigentlich nicht weiter als störend auswirkt. Aber ihr müsst euer System, wenn ihr das nicht unbedingt braucht, müsst ihr es halt nicht unnötig aufblähen. APK ist als deklarativer Packet Manager im Einsatz und OpenRC als Inhaltssystem. Also kein Systemd. Und OpenRC ist es also auch ein deutlicher Fortschritt gegenüber System 5, hat zum Beispiel auch paralleles Starten von Diensten. Irgendwie müssen die ja eine der schnellsten Bootzeiten hinbekommen. Und die Standard-Compiler-Einstellung, die man, ich glaube auch nicht, dass es wirklich viele gibt, die das ändern, die haben halt bestimmte Security-Einstellungen noch, damit es ein bisschen gehärtet ist. Früher hatte Alpine Linux mal noch ein GR-Security-Kernel, seitdem der nicht mehr verfügbar ist, nehmen sie halt einen Standard-Linux-Kernel. Und wenn ihr schon davon gehört habt, dann die meisten, weil sie irgendwie mit Containern in Berührung gekommen sind, wenn ihr irgendein Docker-Image habt, wo da -Alpine oder sowas drin steht, dann ist der Grund, dass da halt ein Alpine Linux als Basis-Image mal verwendet wurde, weil das einfach verdammt klein ist. Ist ja bloß eine Busybox drin und eine kleine Muscle-C. Oh, Entschuldigung. Genau. Es kommt aber eigentlich historisch vor allen Dingen für Embedded-Geräte, für Software-Router, dort hat es eigentlich seinen Ursprung. Genau. Achso, jetzt habe ich was vergessen. Es steht, ich habe hier so ganz nebenbei gesagt, APKG als deklarativen Paketenmanager. Eigentlich hätten sie ja alle auf die Knie fallen müssen und euch freuen müssen. Endlich mal ein deklarativer Paketmanager, weil das findet man, glaube ich, fast nirgendwo. Und um euch mal zu zeigen, was das bedeutet, habe ich hier irgendwo eine Shell offen. Ah, auf meinem Router, den ich vor uns auch schon hatte. Und das ist ein Alpine. Und es gibt eine Datei, da stehen drin, welche Pakete da sein sollen. Und diese Datei deklariert quasi den Zustand des Systems, also des Paketmanagers. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte ein Paket installieren, so wie das vielleicht von Debian abstammenden System, dann nehmt ihr halt apt, hier heißt halt apk, und statt install nehmen wir halt add. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, jo, ich will mal einen richtigen Editor haben, Steine werden gerufen, dann können wir einfach apkg add und ich fände es einfach doof, wenn immer nur Vim und Vi und Vim und Vi und Nano, wir müssen ja auch mal Emix wieder in den Vordergrund rücken. Jetzt haben wir den Editor installiert und ob ich das noch hinkriege. Und wenn wir jetzt mal in die Word reingucken, also ihr seht, er hat diverse Pakete installiert. Keine Ahnung, was das alles tut. Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir, habt ihr vielleicht noch so im Hinterkopf, ja, da stand nicht viel mehr drin, aber diese Zeile ist definitiv neu. Und was ich jetzt machen kann, ich kann die ja natürlich einfach rauslöschen. Verdammt, wie war denn das? Ah, W war es. Ja. Ctrl X, Ctrl C wusste ich noch. W, right. Ja. Okay. Yes. Ah, ich glaube, er hat es gemacht. Wir gucken nochmal rein. So. Ja, ist raus. Boah. Hätte doch einen Nano nehmen sollen. Gut. Ich habe lange E-Mails gemacht, aber das ist ja auch das vegetative Nervensystem lässt irgendwann mal nach mit den Shortcuts. Und das Lustige ist, wenn ich jetzt sage apk-add, dann sorgt er dafür, dass die installierten Paketen genau dementsprechend, was da drin steht. Und das ist ein ziemlich cooles Feature. Stellt euch mal vor, ihr deployt irgendwelche Systeme mit Ansible und ihr wollt, dass da die richtigen Pakete drauf sind, ohne dass ihr alle Abhängigkeiten hinschreiben müsst. Ne? Nochmal kurz zum Zeigen. APK Info zeigt uns die installierten Pakete an. Da sind deutlich mehr Pakete installiert, als in diesem File drin stehen. Da steht nur oben SSH, aber installieren tut er alle möglichen Abhängigkeiten, die halt dieses Paket mitbringt. Und das könnt ihr in einem Debian, Ubuntu, die anderen kenne ich alle nicht, da könnt ihr sowas schlecht vorgeben. Und was man halt in einem Alpine machen kann, man kann einfach das Word-File einfach deployen und ein apk-add aufrufen und schon kriegt man genau dieses Betriebssystem, so wie es da drin steht. Das ist ziemlich cool. Und das ist für unseren Anwendungsfall, wir wollen einen Router bauen und da in so einem Router habe ich halt, ja, da erwarte ich 10 Pakete vielleicht, die ich da auf meinen Router immer drauf habe. Und wenn da irgendwas anderes drauf ist, dann soll es einfach deinstalliert werden, da gibt es keinen Grund dafür. Genau. Dann hat Alpine noch etwas ganz Cooles. Das hat diesen Installationsmodus, also man kann das klassisch installieren. Alpine ist auch alles ein bisschen einfacher, ne? Sehr klein, also so Textkonsole. Und es gibt so einen Modus, der nennt sich Distas Mode, wo das System dann komplett von RAM-Dist läuft. Das Coole ist, dass wir ja heute im Jahre 2023 RAM eigentlich überhaupt kein Thema mehr ist. Also wir reden ja hier über Router, die wirklich etwas größer sind. Wir reden hier nicht über die kleine OpenWRT-Kiste, die irgendwie mit 512K RAM auskommen muss, sondern wir reden über ganz normale x86-Technik. Da muss ich ja sowieso mindestens 2 oder vielleicht sogar 8 RAM-Riegel reinstecken, um vielleicht alle Speicherkanäle zu bestücken. Also RAM ist echt kein Problem. Das kostet ja auch nichts mehr. Nicht wie vor 25 Jahren. Das heißt also, wenn ich da so ein Betriebssystem habe, was 200, 300 MB groß ist, dann ist das überhaupt kein Thema. Dann laden wir das einfach in den RAM-Disk rein. Und wenn man das tut, sind natürlich auch alle Änderungen, die ich an dem System mache, nicht persistent. Das heißt also, wenn es gibt einen Befehl, da kann man das dann abspeichern. Da wird eine sogenannte APK-UVL-TGZ, unaussprechlicher Dateiname, kann man sich APK ist klar, das war dieser Befehl, dieser Paketmanager, und OVL ist das, steht für Overlay. Und das ist quasi eine, das sind die Änderungen am System, die noch ausgeführt werden, wenn alle Pakete installiert wurden, die in dieser Word-Datei drin stehen. Was nämlich eigentlich passiert ist, dass beim Booten das komplette System quasi immer neu installiert wird. Das geht aber so schnell, dass es trotzdem fix ist. Und was man dann noch braucht, ist, man braucht irgendwie eine Partition. Irgendwo muss man ja seine Daten speichern. Das kann jetzt ein USB-Stick sein oder wir bauen dann halt doch in den Router mal eine SSD ein. Und da brauchen wir bloß eine kleine FAT-Partition. Da liegt quasi ein Syslinux oder ein was auch immer man heute hat, wegen EFI oder Krupp oder was auch immer. Da liegt also der Bootloader drinne. Der Kernel liegt drin, die Init-RD, wie man das so kennt, und die Pakete, die man für das System vielleicht braucht, und das eigentliche APK-UVL. Und wir machen das in der Regel so, dass wir halt so zwei Partitionen haben, dass wir noch so eine Backup-Partition haben, wo man quasi nochmal einen zweiten Stand hinspiegeln kann für Umbauszenarien, wo man vielleicht mal noch ein schnelles Rollback haben möchte. So wie ein bisschen so eine Primary- und Secondary-Firmware-Slot auf einem kommerziellen Switch. Und hier ist mal ein Beispiel auf einem System, wie das da so aussieht. Und daneben hat man die Möglichkeit, wenn man in diesem Distance-Modus arbeitet, sich also auch die Änderungen des laufenden Systems zu dem gespeicherten System zeigen zu lassen. Ich zeige das nochmal kurz auf meiner kleinen Shell, die ich hier habe. Da gibt es diesen APU-Status-Befehl. Und da sehen wir, offensichtlich hat der Typ da vorne mal Emacs verwendet. Das legt nämlich immer solche Backup-Files an. Und das kann ich ja gleich mal entfernen. Das will ich eigentlich gar nicht haben. Danke. Und das ist aus meinem vorherigen Vortrag. Da haben wir Änderungen in diesem Config-File gemacht. Und wenn man also ein LBU-Diff macht, sehen wir hier, dass wir mal dieses Netzwerkinterface zuletzt umbenannt hatten. Oder zu dem, wie das System gebootet ist. Kurz gucken, wie es aktuell heißt. Ja genau, es heißt nämlich Inside aktuell. Und wir können also das System... Muss mal kurz gucken, wo sich das versteckt hat. Und wenn man Netzwerktechnik baut, ist es manchmal schwierig, Leute, die Ahnung von Netzwerk haben, überall hinzukriegen. Was in der Regel total einfach ist, Leute, die Stromstecker ziehen können und wieder stecken können, irgendwo hinzukriegen. Das kriegt sogar der Hausmeister hin. Und deswegen ist es extrem von Vorteil, ein System zu haben, was ich halt explizit speichern muss. Im Zweifelsfall kann ich vielleicht auch einen Add-Job oder Cron-Job oder was auch immer einbauen, der nach einer gewissen Zeit die Kiste einfach hart rebootet. Und in dem Fall, dass meine Konfigurationsänderung, die ich habe, vielleicht dazu führt, dass die Änderung nicht funktioniert. Und ich kann also hier zum Beispiel auch sagen, was weiß ich, ich lösche hier komplett etc. Ne? Ihr kennt ja read mail, read it fast, zack, alles weg. Jetzt ist mein LBU-Befehl dummerweise kaputt, weil das Config-File weg ist. Und das System ist jetzt so vergurkt, wir sollten also einfach bloß noch schnell rebooten, ohne es erst herunterzufahren. Und wenn es dann wiederkommt, werden wir sehen, dass es also wieder in dem gleichen Zustand ist wie vorher. Da ist gerade die Konsole. Weil mein Rechner ist gerade ein bisschen beschäftigt. Sonst ist es das schnellste bootende System. Nein, die Kiste hat nur eine CPU und ich glaube 768 MB RAM oder sowas und bootet von der RAM-Disk. Und Genau, ihr seht aber, dass es bootet offensichtlich, es konfiguriert auch gerade sein Netzwerk, die von euch beim vorigen Runde dabei waren. Ne? Ihr seht ja gerade, dass da das ETH0, das war ja das, was hier in der Config drin stand, das ETH0, das steht noch auf der Platte und das hat er auch wieder konfiguriert und da ist auch gerade mein SSH hat mitbekommen, dass es Ende ist und da ist mein System wieder da und wenn wir gucken, in EDC sind auch ganz viele Dateien drin. Das sollte ich schon mal zeigen, was dieser Distlet-Mode. Ich kenne den bei keinem anderen System oder Betriebssystem, Linux-Betriebssystem, wo es sowas gibt. Als ich das entdeckt habe, war ich hin und weg und dachte, damit kann man Linux-Router bauen. Weil es fühlt sich dann so an, wie man das erwartet. Ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ihr bootet also einfach dieses ISO, das kann man sich auf der Seite runterladen. Man sollte unbedingt Util Linux als erstes installieren, sonst kriegt ihr das Busybox F-Disk und das Busybox F-Disk, das macht ein Partition Alignment, wie das zu DOS-Zeiten üblich war. Jetzt genau, alle Köpfe gehen runter. Und man will halt ein Util Linux, damit man dann schön seine SSD nicht zerschrammelt, sondern bei 2 MB die erste Partition hat. Und ihr habt ja mal die Befehle, man legt also einfach nur eine FAT-Partition an, also wirklich so ganz primitiv, formatiert das Ganze. Dann gibt es diesen Setup-Bootable-Befehl, da muss man als Parameter dann angeben, wo das ISO oder der USB-Stick oder die CD oder wie auch immer ihr das System gebootet habt, wo die Quellen liegen und wo die Partition ist, wo ihr das hinschreiben wollt. Und am Ende macht ihr das Ganze bootable. Immer dran denken, wenn ihr partitioniert, wenn ihr eine klassische Partition-Table habt, setzt das Bootfleck. Am Anfang habe ich es immer vergessen, ist ja lustig. Und nach dem Reboot könnt ihr es dann wie üblich mit dem Setup Alpine-Befehl unter Alpine Linux konfigurieren. Und es gibt verschiedene Installationsmedien, die gibt es quasi, die gibt es fertig zum Herunterladen. Und irgendwann stellt man fest, wenn man das also verwendet, stellt man unter Umständen fest, dass das nicht passt. Auf diesen ISOs ist das drauf, was halt die Alpine Linux-Leute sagen, das sollte da drauf sein. Das ist vielleicht nicht ganz das, was man selber braucht. Und ihr findet in den Paketquellen von Alpine also auch Skripte, mit denen ihr eigene ISOs bauen könnt. Wir machen das. Das ist hier mal ein Beispiel, wie so ein Skript dann aussieht. Das ist quasi, gibt es eine Vorlage, die kann man einfach kopieren. Und das Spannende ist, dass man zum einen hier weitere Pakete mit reinnehmen kann, die auf dem ISO dann drauf sind. Also ihr seht hier zum Beispiel solche Sachen wie ein If-State und ein Bird irgendwo. Und was man auch machen kann, ist zum Beispiel die serielle Konsole aktivieren. Ich habe ja gesagt, ich bin ja so ein Netzwerkmensch und ich will nicht einen Röhrenbildschirm irgendwo ins Feld tragen, nur weil ich an den Linux-Rechner ran muss. Die Standard-Images von Alpine sind ohne serielle Konsole, aus Gründen, dass sie die Gefahr zu groß sehen, dass jemand nur irgendwas dran hat an der seriellen Konsole und das dann komische Sachen tut, eine USV zum Beispiel, die dann plötzlich den Strom abschaltet, weil irgendein Boot des Linux wilde Ausgaben macht. Deswegen braucht man in dem Fall, entweder man muss es beim Booten immer mit angeben oder man baut sich einfach sein eigenes ISO. Und dann kann man das mit diesem Befehl einfach machen und dann fällt quasi das fertige ISO raus, weil man auf irgendeinen Stick kopieren kann und dann ist man schon fertig. Das Schöne ist, wenn an so einem eigenen Image, es hat alle Pakete, die man braucht. AirGap-Installation ist total wichtig, weil wenn ich einen Router installiere, der mir meinen Internetzugang oder meine Anbindung irgendwo realisiert, dann habe ich ja nichts. Das heißt also, ich brauche einen ISO, wo alles drauf ist. Ich kann nicht erst die Hälfte davon irgendwo noch runterladen aus dem Internet, weil dafür brauche ich erstmal die Infrastruktur da. Und eigentlich will ich auch nicht, dass mein Router irgendwas aus dem Internet einfach so runterlädt. Das soll Pakete schubsen. Man kann mit diesen ISOs dann auch Upgrades fahren, das geht also auch AirGap. Man kann quasi das geupdatete ISO mit den neuen Paketversionen einfach dranstecken und dann kann man mit diesem Setup Bootable also auch die Pakete upgraden auf seiner Platte und man kriegt vor allen Dingen reproduzierbare Systeme. Wenn ich also immer wieder das gleiche ISO nehme, habe ich immer die gleichen Pakete da auf dem System drauf. Wenn ihr das irgendwo online runterladet, dann meldet, egal ob das jetzt Alpine oder was anderes ist, dann habt ihr in der Regel aktualisierte Pakete und dann kriegt ihr andere Versionen, wo Security Patches, Bugs aus Security Patches und alles andere mit drin ist. Und das hat natürlich auch Vorteile, wenn ihr vielleicht eine CI-Chain habt, die erstmal alles durchtestet, ob auch alles wirklich funktioniert, bevor ihr es dann auf die produktivsten Systeme ausrollt. Und man kann sogar noch weitere Anpassungen machen, dass man zum Beispiel automatisch ein paar Pakete installiert, dass man seine SSK-Keys hinterlegt. Also das ist schon cool, wenn man viel so automatisieren möchte. Nur mal so ein kleines Beispiel. Genau. Ja, Netzwerkkonfiguration ist noch mal kurz so ein bisschen zu dem Vortrag davor. Am Anfang haben wir das noch mit IF-Updown gemacht, da gab es ja nichts Besseres. Und seit Alpine 3.13 ist das IF-State-Paket verfügbar und seitdem nutzen wir das also für die gesamte Netzwerkkonfiguration unserer Router. Und dann habe ich ja gesagt, wir brauchen noch irgendwie einen Routing-Daemon. Das war der statische Teil. Wir haben jetzt die Hardware, haben ein Betriebssystem drauf, wir haben eine statische Netzwerkkonfiguration und jetzt brauchen wir noch irgendwie einen Routing-Daemon. Wir nutzen dafür den BIRD-Routing-Daemon. Der ist nicht so bekannt, aber der wird von relativ großen Knotenpunkten, zumindest als Route-Server eingesetzt und auch gibt viele, die ihn nutzen, aber wie gesagt, ist nicht so verbreitet wie FRR oder Quacker, kann aber eigentlich alles, was man braucht. Und es hat vor allen Dingen eine sehr mächtige Sprache, um Route-Filtering zu machen, was gerade im Provider-Geschäft entscheidend ist. Dann haben wir noch eine Komponente, wenn man mit Geschäftskunden arbeitet, dann muss man manchmal auch Traffic accounten, also irgendwie Verbrauch nach Verbrauch bezahlen können. Da gibt es auch ein Open-Source-Paket, was in vielen, an vielen großen Knotenpunkten eingesetzt wird. Das Coole ist an dem Paket, dass man dort quasi auch direkt aggregieren kann, also ich also nur absolute Zahlen rauskriege. Man muss also nicht irgendwie anfangen, Netflow oder sowas zu exportieren und Verbindungsdaten quasi aufzuzeichnen, sondern man accountet einfach auf dem Router selber und zählt, wie viele Traffic einzelne IP-Adressen gemacht hat und tut nur noch dieses Ergebnis zusammensammeln. Und als wir, dann die Netzwerker brauchen dann noch immer irgendwas, um für LLDP, also um zu sehen, was an einem Port auf der anderen Seite für ein Netzwerkgerät dran ist. Gibt es auch ein Linux-Paket, LLDP nennt sich das. Die Zeichnung sagt eigentlich alles. Ne? Man kann also auslesen, was ist auf einem Port auf der anderen Seite für ein Netzwerkgerät, was auch LLDP spricht. Falls man irgendwelche Legacy-Infrastruktur hat, kann es natürlich auch CDP oder ein paar andere noch. Also solche Protokolle, die quasi die noch nicht diesem Standard LLDP entsprechen. Und genau. Ja, als wir 2017 angefangen haben, war Alpine schon gesetzt, aber Alpine hatte eigentlich keine der Funktionen, die wir brauchten. Also die ganzen Pakete, die ich euch gezeigt habe, die liefen da alle noch nicht. Also die waren einfach noch nicht paketiert. Oder sie waren noch im Testing-Branch, also noch nicht als in dem Release richtig drin. Die einzige Ausnahme war das PM-Act. Der BIRD war damals noch in Testing. Und damit halt in dem Release auch nicht Bestandteil. Das ist sowas wie Unstable bei Debian. Und dann haben wir was ganz Lustiges gemacht. Wir haben einfach gesagt, okay, dann schmeißen wir einfach Docker auf unsere Router. Wir haben das natürlich ein bisschen anders gemacht, also wie man so denkt. Da ist auch noch ein kleines Skript entstanden, was quasi beim Booten die ganzen Images reinlädt von Platte und die Container laufen dann alle, liefen dann alle quasi im Network-Mode-Host-Modus, also hatten quasi die gleiche Information über den Linux-Stack, wie wenn ich mich normal per Konsole anmelde. Also nicht wie irgendwelche Docker-Netzwerke, sondern wirklich natives Netzwerk. Und das hat super funktioniert. Heute ist das nicht mehr nötig. Heute ist das alles weggefallen. Es fühlte sich damals richtig cool an. Waren schön isoliert, ne? Waren eigene Namespaces. Das gab es quasi alles for free. Und ganz am Anfang war halt auch noch ein GR Security Linux Kernel drunter. Das war dann 2017, war das aber auch schon ziemlich am Ende. Das ist dann zwar am Anfang ein gutes Verkaufsargument, aber ist dann leider ja, verschwunden. Also es war so eine gehärtete Linux-Kernel-Variante, die so gegen ein paar Angriffsszenarien im Linux-Kernel besonders gehärtet war. Genau, damals noch Alpine Linux 3.7. Ja. Wir sind aktuell sind wir bei Alpine Linux 3.17. Und wenn man über Software-Router redet, muss man natürlich auch mal über Performance reden. Weil die Leute, die eher auf der Hardware-Schiene unterwegs sind, einen sonst auch sagen, ja, was kannst du denn überhaupt? Was kriegt denn deine Kiste eigentlich für Durchsatz? Und dafür müssen wir noch mal kurz uns überlegen, was heißt eigentlich Performance? Performance heißt zum einen, wir wollen eine minimale Latenz haben. Also es soll möglichst schnell gehen, das ist eine gute Performance oder ein Messwert, wie man mal sagen könnte, dass wenn das niedrig ist, dann ist das gut. Und wir wollen eine maximale Paketrate haben. Und jetzt ist die Frage, was ist denn die maximale Paketrate? Ja, die maximale Paketrate ist eigentlich ja dann, wenn wir möglichst kleine Pakete haben. Also wenn wir hier nur ganz kleine Menschen haben, die vielleicht nur 5 cm groß sind, passen viel mehr durch die Tür, als wenn ihr jetzt gleich alle versuchen werdet, durch die Tür zu kommen. Ne? Von euch werden maximal 2,5 durch die Tür passen. Von Menschen, die nur 5 cm groß wären, da werden ja locker 10, 20, 50, keine Ahnung, Menschen durch die Tür durchpassen. Das heißt also, das ist so eine Worst-Case-Betrachtung für den Menschen, der die Statistik für seine Lösung macht, dass er möglichst kleine Pakete nimmt, um zu zeigen, wie viele maximale Paketraten er kriegt. Und dann ist hier mal aufgeschlüsselt, was man theoretisch schaffen würde mit der minimal erlaubten Paketgröße im Ethernet über einen 100 Megabit, einen Gigabit, einen 10 Gigabit, einen 5 und so weiter Port. Und ihr seht, bei 100 Gigabit heißt das, die Kiste muss 149 Millionen Paketen pro Sekunde schaffen. Erfahrungsgemäß hört ihr das aber auch, wenn das Hardware macht, weil die braucht dann echt viel Strom. Wer schon mal einen Broadcast-Strom in einem Rechenzentrum, nehmt Europax mit. Weil Hardware kann das, aber Hardware hat dadurch auch dann einen riesigen Energiebedarf, um das zu schaffen. Welche Auswirkungen habe ich das, wenn ich das jetzt mit einem Software-Router baue? Klar, die CPU hat eine Auswirkung, wie die ganze Anbindung von den Netzwerkkarten, PCI-Bus, RAM-Zugriffe hat eine gewisse Anwendung. Die Paketverarbeitung hat einen signifikanten Einfluss. Und wie schnell ich rauskriege, wo das Ding wieder raus muss. Es gibt da eine Statistik von jemandem, das hat mal einer hat quasi sich ein System genommen und hat die mit vielen, vielen verschiedenen Kernelversionen gebootet. Ist leider schon ein bisschen älter, aber was man quasi so erahnen kann, also früher war das mal irgendwie ganz, ganz schlecht, da gab es hier, wir reden hier über Routing-Tabellen, sollte ich noch dazu sagen, Full-Table Internet-Routen, also DFZ, Default-Free-Zone, also diese 900.000, also zu der Zeit waren es vielleicht, weiß nicht, 500 oder 600.000. Und früher hat es halt mal irgendwie 500 Nanosekunden gedauert. Und bei Kernel 4.0 und 0.9 und später sind wir hier eigentlich immer unter 50 Nanosekunden. Das ist das, was man heute eigentlich erwarten kann. Dass ich ungefähr 50 Nanosekunden brauche, um rauszukriegen, über welche Route das Paket wo wieder raus muss. Also in neueren Kerneln habe ich jetzt keine Messwerte, aber es ist ungefähr so auf dem Niveau, kann man damit rechnen. Und die kurzen paar Worte dazu, wie funktioniert eigentlich so eine Netzwerkkarte? Da kommen also immer diese Frames rein und die kommen über einen Port rein und müssen oder werden heute üblicherweise über so sogenannte Transmit-Queues, also so eine Netzwerkkarte hat verschiedene Queues, wo sie Pakete parallel bearbeitet und die Netzwerkkarte selber teilt das auf. Also das, halt ein Teil der Pakete kommt auf die erste, das nächste Viertel auf die zweite, dritte, vierte und so weiter. So dass auf diesen Queues quasi immer die Pakete reingeschoben werden, damit der Linux-Kernel die dann irgendwann empfangen kann. Und wenn man halt so ganz einfache Karten hat, die auch plus Gigabit kann. Hier mal ein Beispiel für eine Intel-Karte, dann hat die vielleicht nur 4 Queues. Dann gibt es Karten, die haben dann 8 Queues. Bei 10 Gigabit-Karten von Intel geht es dann bei 16 Queues los. Und es gibt dann noch, wenn man 25 Gigabit, dann haben die 32 und teilweise noch mehr. Also das ist so ein bisschen die Frage, wie viel Geld man für seine Netzwerkkarte ausgibt. Und der Linux-Kernel hat dann verschiedene Arten, wie er damit umgeht. Ich würde das mal ein bisschen überspringen, weil wir das schon zeitlich nämlich nicht mehr ganz hinkriegen. Und überspringe euch mal den Hardware-Teil.
Du kriegst von mir 10 Minuten.
Ich krieg von dir 10 Minuten?
Ja.
Oh, das ist nett. Dann wäre ich ganz entspannt. 10 Folien zurück. Danke. Okay, also. Sie heißt New API, ist aus dem Jahr 2003. Hat man halt einen Namen festgelegt, der irgendwie ja, nicht so zeitlos klingt. Und klassischerweise früher, immer wenn so eine Netzwerkkarte ein Paket hatte, hat es einen Interrupt ausgelöst und der CPU gesagt, halt, ich habe was zu tun für dich. Das heißt also immer, wenn jemand zur Tür reinkommt, werde ich unterbrochen und sage, ja, setz dich bitte dahin. Kommt der nächste, setz dich bitte, dann wäre ich ja nicht fertig. Und die New API hat was Neues gebracht. Die hat diese Queues reingebracht, wo ihr euch erstmal alle aufstellt an der Tür und ich dann aller vielleicht, was weiß ich, 50 Nanosekunden, oh, da sind ja wieder 5 Leute, da hin, zack. Und dann danach kann ich erstmal wieder was anderes machen und nach 50 Nanosekunden gucke ich wieder, oh, da sind ja wieder 5 Leute, da und so weiter. Und das macht also heute eine Karte nicht nur mit einer so einer Queue, sondern macht mit mehreren Queues. Und und die eigentliche Verarbeitung basiert dann in sogenannten Soft-IRQs. Das Entscheidende, was ich hier nochmal mitgeben will, dieser Puffer ist ein Ringpuffer. Die Karte schreibt quasi hier rein und der eigentliche Netzwerktreiber, das lilane hier, der liest wieder raus. Und das Schöne ist an diesem System ist, wenn die Karte zu viel Input kriegt und der Linux-Kernel, also die CPU, nicht schnell genug ist, dann überschreibt er einfach die Pakete, dann gehen die halt verloren. Das ist das Schöne im Gegensatz zu anderen Systemen, also gerade wenn ihr mal so ein Router oder so ein Switch von so einem Hersteller mit einer Brücke als Symbol gesehen habt, was passiert, wenn die CPU, diese kleine arme CPU, die da drin steckt, weil die haben ja nicht solche großen CPUs wie unsere normalen Rechner-Server, die wir verbauen, auch wenn die heute schon ein bisschen größere Maschinen haben, dann ertrinken die daran und so eine moderne Netzwerkkarte auf einem x86, die hat damit gar kein Problem, die rubbelt die einfach drüber und dann habe ich halt Packet-Loss, aber dem Betriebssystem passiert nichts Schlimmes, also der wird nicht getrasht mit IRQs, sondern der kriegt halt nicht alle Pakete von den Millionen Paketen, die da vorbei sind, ist es halt so. Und der Treiber macht das aber nicht die ganze Zeit, das wäre viel zu energieaufwendig, sondern wenn ein erstes Paket kommt, dann geht dieser Mechanismus los, mit diesem aller 15 Nanosekunden gucke ich zur Tür. Wenn aber keiner mehr an der Tür steht, höre ich einfach auf zu gucken und rede einfach meinen Vortrag weiter. Und genauso machen das die Kartentreiber, beziehungsweise die Karten auch. Dann muss das Paket noch irgendwie durch den Linux-Kernel durch. So wie das Bild vorher ist auch dieses wiederum vereinfacht. Wir haben ganz am Anfang schon mal kurz darüber geredet, wie dieses mit diesem FIP und diesem Routing funktioniert. Und wenn ihr mal über IP-Tables nachgedacht habt, dann ist das also hier, das ist eine Vorbereitung für dann noch ein komplexeres Bild. Dann kommt also das Paket rein und in unseren Linux-Routern haben wir hier eine erste Stelle, wo wir Pakete wegwerfen, weil sie martianische Pakete sind, also welche, die vom Mars kommen, also die von Quellen kommen, die es gar nicht gibt. Gibt es im Internet mehr als genug. Provider, die nicht filtern. Oder die wir vielleicht gerade weghauen möchten, weil gerade irgendein Angriff läuft oder was auch immer. Und die können wir im Pre-Routing wegknallen, um quasi möglichst wenig Last zu haben. Und alles, was nicht für den Router selber ist, werfen wir außerdem noch aus dem Connection-Tracking vom Linux raus, weil das keinen Spaß macht, einen Internet-Router, der mehrere Gigabit pro Sekunde Durchsatz hat, dass der noch States für alle Pakete beinhaltet fürs IP-Tables, weil der eh alles durchlässt. Also würde gar keinen Sinn machen und es bremst vor allen Dingen die Verarbeitung auch aus. Und wo man natürlich Filter haben möchte, ist, wenn es für den Switch selber ist. Das wird halt über diese Local Table geguckt, da wird in IPs nachgeschaut, kommt ein Paket an, ist das eine IP-Adresse vom Router selber? Wenn ja, dann machen wir Connection Tracking, dann geht es nämlich auch in irgendeinen Routing Daemon oder eine SSH-Verbindung für ein Management. Und wenn es nur durchflutschen soll von links nach rechts, dann wird es also einfach nur quasi ohne Connection Tracking einfach durchgeschubst. Wenn man dann mal wissen will, was ein Router macht, gibt es eine Software, das ist der T-Rex, der Realistic Traffic Generator, für die Lastmessung. Und die basiert auf dem Dataplane Development Kit. Das ist also ein Softwareentwicklungskit, das verwenden auch viele andere, vSwitch und was es noch alles so gibt, verwenden das, um sehr direkt mit der Netzwerkkarte zu reden und zu sagen, was sie machen soll. Testszenario steht hier in Anführungszeichen, weil ich verrate euch nur einen Bruchteil davon. Hier steht gerade mal, wie die CPUs bestückt sind. Man kann hier in einem Testszenario so viele Sachen konfigurieren, das ist eine Wissenschaft für sich und das werden mindestens 3 Vorträge. Und ich außerdem gar nicht so tief drinne stecke. Aber was man gut sieht ist, wenn man da so eine Testumgebung hat, man kann einfach mal vergleichen und erstmal überhaupt einen Erwartungswert, was kann ich denn aus dem Router rauskriegen. Und was ihr jetzt seht, ist 2 Messwerte. Einmal, wir haben minimale Pakete und einmal, wir schicken maximale Pakete in unseren Router rein. Im T-Rex nennt man den Router dann DUT, also das Device under Test. Das heißt also, von der Testkiste geht ein Kabel hin, der routet das, und dann geht ein Kabel zurück, wo die Testkiste misst, oh, Paket ist angekommen. Und das Schöne ist, wenn man mit großen Paketen sieht, was der Realität nicht ganz entspricht, sieht man definitiv, dass wir mit der Technik, die wir im Einsatz haben, und das ist ein 6-Core Intel CPU, also jetzt überhaupt nichts Riesengroßes, dass man also auf jeden Fall die Line Rate hinkriegt. Also die 984 Megabit pro Sekunde ist für einen Gigabit-Link völlig okay, passen. 10G genauso und 25G auch. Also das kann die Kiste. Gemein ist es, wenn wir diesen Fall haben, wo wir mit diesen 5 cm großen Menschen hier durch die Tür rammeln. Das werden wir nicht erleben, weil keiner hat hier 5 cm große Menschen in ausreichender Menge mit, denke ich. Wir sehen das auch nicht im Internet, aber in Fehlerfällen oder in Angriffen, wobei man schon sieht, dass Angriffe mit kleinen Paketen eigentlich viel zu teuer sind, ist das halt relevant. Und ein Hardwarehersteller wird einem natürlich immer sagen, ja, ich kann Line Rate und du mit deinem Software-Router kannst das nicht. Die Frage ist immer, ist das wichtig? Und wir sehen also, mit einer 10-Gigabit-Karte und so einer 6-Core-CPU, was jetzt wirklich nicht der Renner ist, kommen wir also auf ungefähr 5 Millionen Pakete pro Sekunde. Und das ist schon ein ziemlich ordentlicher Wert. Mit einem ganz normalen Linux-basierten Routing, mit diesen Optimierungen, die auf der Folie davor standen. Wen es mal interessiert, es gibt ein großes Bild, wie Pakete eigentlich durch den Kernel gehen. Und standardmäßig ist es diese gelbe Linie. Wenn ein Paket also ankommt und dann hier durch ein IP-Tape ist oder Netfilter durchgeht und irgendwann hier wieder raus, da kommt vielleicht schon mal eine Idee auf, warum das nur 5 Millionen Pakete pro Sekunde sind. Weil da ist irgendwie verdammt viel Brot dazwischen. Es gibt verschiedene Mechanismen, wie man das Ganze noch ein bisschen beschleunigen kann. Es gibt eine Möglichkeit, das Ganze mit XDP machen, das Express Data Path. Wenn ihr in der letzten Zeit in irgendwelchen Linux-Medien über die EBF-Schnittstelle vom Kernel, EBPF-Schnittstelle vom Kernel gelesen habt, wo man also so Programme in den Kernel reinladen kann, der irgendwas dann direkt ausführt. Sowas kann man also auch auf der Netzwerkebene machen, das ist eine Möglichkeit. Man kann die Pakete auch direkt in den User-Space rausschicken, um irgendein Programm zu verarbeiten. Und was ja nicht im Bild ist, es gibt noch dieses DPDK, wo man also direkt mit dem Linux-Treiber über dieses Development-Kit Daten tut. Und ich habe jetzt hier mal noch einen Vergleich, was passiert, wenn man das Ganze mit XDP macht. Also wenn wir quasi mal diesen ganzen Overhead vom Linux-Kernel einfach mal komplett umgehen. Für einen Router, der nicht wirklich viel, also der muss keine Firewall-Funktion haben für 99% des Traffics, gibt es ein ganz einfaches Beispiel. Also es gibt verschiedene Varianten von diesem XDP-Router. Da gibt es diverse Beiträge von Leuten, die das also auch selber schon mal implementiert haben. Und ihr kriegt mit 90 Zeilen C-Code, kriegt ihr quasi einen fertigen Router zusammengeschossen, der immer noch die Kernel-FIP verwendet, also diese maximal 50 Nanosekunden, hatte ich gesagt, gehen noch drauf, um rauszukriegen, welche Raute er nutzt. Und ansonsten schickt quasi der Treiber von der Netzwerkkarte dem anderen Treiber von der Netzwerkkarte direkt das Paket rüber und schickt das wieder raus. Wenn man das tut, sehen die Werte schon mal deutlich besser aus. Also da kommen wir mit der Hardware, die wir zum Testen hatten, mehr als eine Verdopplung. Aber es ist dummerweise immer noch nicht Line-Rate. Die Werte sind dafür immer noch zu niedrig, aber das sind trotzdem Werte, die kommen in der Praxis in der Regel nicht vor. Üblich sind so, dass man so auf größeren Maschinen hat man vielleicht mal einen sechsstelligen Paket pro Sekunde Wert, aber dass man in die Millionen kommt, ist in der Regel irgendeine Fehlfunktion absichtlich oder unabsichtlich. Noch ein paar Worte zum Zustand des Routers. Der definiert sich eigentlich durch zwei Sachen. Einmal neben der Hardware, einmal durch das Statische. Also wir brauchen irgendwie die Software, die da drauf ist. Wir brauchen die Konfiguration. Wir haben den dynamischen Teil, also die dynamischen Routen, Neighbor-Tables, also für die Älteren, die ARP-Tabellen. Das Connection-Tracking vom Linux-Kernel, zumindest für unsere Routing-Protokolle. Und das oben ist relativ einfach durch eine Orchestrierung, durch eine Automatisierung reproduzierbar. Und das unten, das ist eigentlich ja flüchtig. Also das konvergiert in der Regel von selber wieder. Das kann man also jetzt schlecht zum Beispiel in einen Backup packen oder so. Weil das muss von Gegenständen gelernt werden. Und zur Orchestrierung, wir nutzen Ansible Deployments. Und das ist bei uns so gehalten, also natürlich alles in einem Git schön hinterlegt. Haben verschiedene Repositories für verschiedene Aufgaben, je nachdem, wo so ein Router steht, welche Funktion der hat, und verwenden da standardisierte Rollen. Das heißt also, es gibt jetzt nicht in jedem Ansible-Projekt jetzt irgendwie, muss man sich immer neu ausdenken, was man da so tut, sondern wir haben quasi selber standardisierte Rollen, die für unseren Anwendungsfall passen, wie wir das verwenden. Das ist ein Beispiel hier im Bild zu sehen. Und wir fahren das grundsätzlich so, dass wir also auch niemals eine Änderung, die die Dataplane betreffen, also die das direkte Auswirkungen auf das Routing haben, dass wir die automatisiert aktivieren. Da sind wir so ein bisschen altmodische Netzwerker. Das heißt also, die Konfigurationsänderung rollt man aus und dann geht man auf dem Router drauf und dann muss vielleicht noch jemand vor Ort was umstecken oder was umbauen auf einer Gegenseite. Die Welt ist ja doch ein bisschen komplexer, als wie man es in einem Ansible Playbook beschreiben kann. Und wenn mal so eine Hardware kaputt geht oder irgendwie verhunzt ist, dann kann man das System also relativ einfach wiederherstellen. Man braucht die Konfiguration, die gibt es im Versionskontrollsystem, die steht im Git. Man braucht die ISO, um vielleicht das Betriebssystem nochmal zu installieren, nachdem die Platte im Eimer ist. Und man braucht die Hardware, okay, man muss ja irgendwie einen Spare Pool haben, aber das ist, denke ich, auch selbstverständlich. Jetzt sind wir, glaube ich, vorletzte Folie. Wenn man solche Open-Source-Software, oder wir alle nutzen eigentlich Open-Source-Software, also Free-Open-Source-Software, FOSS. Ihr nutzt das, wir nutzen das auf euren Handys, Geräten, was auch immer. Wir leben alle damit an ganz vielen Stellen, aber alleine davon, das ist jetzt quasi mein Appell, alleine davon wird FOSS, das bringt dem FOSS selber nichts. Unser Beitrag, was tun wir als eine Firma, die von FOSS eigentlich lebt, zu großen Teilen, so wie der ganze Rest des Internets. Was machen wir so? Ja, Bug-Reports, Merge-Requests, eigene Softwareprojekte, habe ich euch heute wieder was vorgestellt. Paketbetreuung zum Beispiel in Linux-Distributionen, also jetzt in dem Fall Alpine Linux zum Beispiel, die Pakete, die ich dort pflege. Das ist also ein Beitrag, den jeder tun kann. Und es gibt natürlich auch noch völlig andere Beitrag. Und was ich euch noch mitgeben will, wenn ihr selber auch solche Software einsetzt, dann ja, gebt vielleicht auch was zurück. Damit bin ich durch mit meinem Vortrag, nachdem ich hier schon hingewiesen werde. Und danke für eure Aufmerksamkeit.